Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie immer mehr große deutsche Unternehmen ihre Botschaften im Schulunterricht platzieren. Darum geht es in einer Studie, die wir gleich hier vorstellen. Und wir blicken nach Wien, wo die sogenannte Soros-Uni ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Marode Schulgebäude, immer weniger Geld für Schulbücher und immer mehr Quereinsteiger in den Lehrerzimmern. All das ist Alltag an vielen Schulen und begünstigt offensichtlich Lehrmaterialien, die kostenlos und frei Haus geliefert werden. Erstellt werden die inzwischen von 20 der insgesamt 30 DAX-Konzerne. Das ist ein Ergebnis der Studie, wie DAX-Unternehmen Schule machen. Sie wurde jetzt von der Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht. Reden wir drüber mit Studienautor Tim Engartner. Er ist Professor für die Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und hat erstmalig die Verbreitung von Lehr- und Lernmaterialien durch große deutsche Unternehmen untersucht. Guten Tag, Herr Engartner.
Guten Tag, Frau Brinkmann, grüße Sie.
Herr Engartner, wie gehen die Unternehmen vor? Was bieten Sie den Schulen an?
Ja, das ist ein reichhaltiges Tableau an Angeboten, was da von den Unternehmen vorgehalten wird. Es geht um die Ausrichtung von Berufsorientierungstagen bis hin über das Sponsoring von Sport- und Schulfesten, aber eben auch bis in den Bereich der Produktion und Finanzierung von Unterrichtsmaterialien. Und das ist das, was die Studie zum Gegenstand hatte, die Frage zu erörtern, wie viele Unterrichtsmaterialien werden eigentlich von den Unternehmen, die im Deutschen Aktienindex gelistet werden, an den Schulen entsprechend verteilt oder dort in Umlauf gebracht. Und der neueste Trend, den man noch nennen könnte, ist der, dass Firmenlehrkräfte, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, mit diesen Unterrichtsmaterialien in die Klassenzimmer kommen, um dort, so könnte man es überspitzt formulieren, den Kampf um die Köpfe der Kinder aufzunehmen.
Jetzt haben Sie schon mal so gesagt, welche Formen das annimmt. Wie sehr hat denn der Einfluss, ja, vielleicht mal in Zahlen zugenommen?
Ja, also online verfügbar sind Materialien kostenfreier Art etwa 800.000. Genau das zu beziffern ist schwierig. Man kann nur sagen, dass 20 der 30 DAX-Unternehmen Unterrichtsmaterialien finanzieren oder produzieren und dann auch distribuieren. Das heißt, wir haben es mit einer Fülle von Angeboten zu tun. In grosso modo lässt sich sagen, dass etwa ein Dutzend Unterrichtsmaterialien vorgehalten wird von den Spitzenreitern in der Gruppe der 20 genannten Unternehmen. Und das ist doch ein Ausmaß, was erkennen lässt, dass dieser schulische Lobbyismus kein Nischenphänomen ist, sondern ein Massenphänomen.
Wie bedenklich sind denn diese Materialien? Im Grunde genommen ist es ja nicht verboten, dass Unternehmen Materialien Schulen zur Verfügung stellen.
Nein, in der Tat gibt es kein prinzipielles Verbot, solche Materialien privater Content-Anbieter in den Schulkontext einzuspeisen. Wir reden zwar gerne von der Schule als neutraler Bildungsinstanz, als einem Schonraum, der natürlich auch einen pädagogischen Auftrag zu erfüllen hat, der dem Allgemeinbildungsgedanken verpflichtet ist. Aber in der Tat kann man sagen, es ist gut, wenn Schülerinnen und Schüler auch mal einen Blick über die Schultore, hinter die Werkstore werfen und dort sehen, was Unternehmen eigentlich tagtäglich hier in der Bundesrepublik tun. Gleichwohl würde ich zu bedenken geben, dass wir eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Automobil- und Finanzwirtschaft etwa feststellen können und dort natürlich auch Themen aufgegriffen werden, die nicht unmittelbar dem Allgemeinbildungsinteresse der Schulen oder der Schullandschaft zuträglich sind. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Vereinnahmung der Bildungsinhalte durch private Unternehmen. Und das ist eine Sache, die wir in der Bildungsrepublik Deutschland, die Kanzlerin Merkel ja einst proklamiert hat, nicht dulden können.
Gibt es irgendjemanden, der diese Inhalte prüft?
Nein, anders als bei Schulbüchern der renommierten Schulbuchverlage, Cornelsen, Klett, Schöning, Buchner und so weiter, werden diese Materialien nicht geprüft. Man kann ähnlich wie im Gesundheitssystem von einer Zweiklassenbehandlung sprechen. Auf der einen Seite die Materialien externer Anbieter, die keine Prüfung durchlaufen, und dann wiederum die regulären Schulbücher, die wir alle aus unseren Schulzeiten noch kennen, die wiederum geprüft werden. Das müsste abgestellt werden, es bräuchte eine bundesweite Prüfstelle oder eben ein prinzipielles Verbot, was darauf zielt, diese Unterrichtsmaterialien, die nicht in erster Linie, sagen wir mal, pädagogische Zwecke verfolgen, dass man denen den gar ausmacht.
Wo geht denn langfristig gesehen aus Ihrer Sicht der Trend hin?
Ja, ich habe die Befürchtung, dass die chronische Unterfinanzierung des Schulsystems, die klammen kommunalen Kassen, lassen ja erkennen, dass auch die Schulgebäude, wie in der Anmoderation ja deutlich wurde, tatsächlich mitunter in einem desolaten Zustand sind, dass die Abschaffung der Lehr- und Lernmittelfreiheit, immerhin eine Kernforderung der Revolution von 1848, dass all das gepaart mit gedeckelten Kopierkontingenten in den Schulen den Weg bereitet für private Content-Anbieter, für Unternehmen wie etwa die 20 DAX-Unternehmen, die in der Studie untersucht worden sind, als solche, die besonders wirkmächtig und einflussreich sind im schulischen Kontext, dass die noch weiter Auftrieb bekommen. Und eine zweite Tendenz, die man feststellen kann, ist, dass viele Unternehmen nicht mehr unter ihrem eigenen Namen auftreten, sondern sich in Initiativen verbünden, wie zum Beispiel die Wissensfabrik, die unter dem Dach der BASF in Ludwigshafen residiert, mit mehr als 140 weiteren Förderunternehmen, dass man eben die Aktivitäten clustert, sodass auch dann für Schülerinnen und Schüler, aber eben auch für Lehrkräfte nur noch bedingt sichtbar wird, wer sich eigentlich hinter diesen Unterrichtsmaterialien oder Bildungsmaterialien im größeren Sinne verbirgt. Und das ist natürlich eine weitere Gefahr, weil die Quelle des oder derjenigen, der die dort tätig ist, sollte natürlich immer einwandfrei zu identifizieren sein.
Sagt Tim Engartner, Professor für die Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Er hat in seiner Studie herausgefunden, dass immer mehr DAX-Konzerne Unterrichtsmaterialien an Schulen verbreiten. Was das mit den Schülern und Schülerinnen so macht, hat er uns hier dargelegt. Vielen Dank, Herr Engartner.
Vielen herzlichen Dank.
Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg gilt als Kaderschmiede für Nachwuchsbeamten und Beamtinnen. Die werden dort für das Land Baden-Württemberg ausgebildet. Doch die Hochschule hat in den letzten Jahren vor allem mit den mutmaßlichen Machenschaften ihrer Führungsspitzen für Schlagzeilen gesorgt. Ein ehemaliger Rektor und ein früherer Kanzler müssen sich seit heute vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Den beiden wird gemeinschaftlich begangene Untreue vorgeworfen. Sie sollen 13 Professoren zu Unrecht Zulagen gewährt haben. Thomas Wagner beobachtet für uns den Prozess in Stuttgart. Herr Wagner, wie haben sich die beiden Angeklagten denn im Prozess bislang zu den Vorwürfen geäußert?
Naja, also der ehemalige Kanzler wird stundenlang bereits zur Sachlage gefragt und beide können natürlich nicht bestreiten, dass diese Zulagen sozusagen fast am Tag vor dem letzten Arbeitstag des Rektors noch gewährt worden sind an diese 13 Professoren. Aber sie behaupten auch, und darauf laufen die Aussagen des ehemaligen Kanzlers hinaus, sie gehen eben auch davon aus, dass das durchaus rechtmäßig gewesen war. Da möchte man jetzt erstmal ein bisschen nachdenken und sagen, hups, also einen Tag so schnell noch auf die Schnelle 13 Professoren diese Zulagen gewährt, wie kann das rechtmäßig sein? Das hat, wie die Schwaben hier sagen, ein Geschmäckle. Hat es auch, sonst wäre es nicht zu der Anklage wegen schwerer Untreue gekommen. Aber der Ex-Kanzler zumindest macht in dieser stundenlangen Befragung eine ganz andere Rechnung aus. Der sagt, das sei eigentlich notwendig gewesen, um die Professoren, um die es ging, überhaupt noch bei Stange zu halten. Denn man muss ja wissen, Ende, Mitte der 2000er Jahre gab es eine Umstellung des professoralen Besoldungssystems von der sogenannten C-Besoldung auf die W-Besoldung. Das heißt, früher wurde sozusagen Zulagen nach Dienstzeit gewährt, dann plötzlich ging das andersherum, dann wurden Zulagen nur nach besonderer Leistung, Extraleistung gewährt. Ja, und dann kommt noch die besondere Situation der Verwaltungshochschule Ludwigsburg dazu, die eigentlich für solche Zulagen erstmal gar keinen Topf hatte, weil sie aus einer Fusion hervorgegangen ist und dieser Topf wurde erst 2011 gefüllt. Das heißt, es gab überhaupt keinen Anreiz für die C-Professoren in diese W-Besoldung zu wechseln und deswegen, um diesen Anreiz zu schaffen, hat man eben mit diesen Zulagen gelockt. Das war dann aber schon 2011, gegen Ende 2011, also in den letzten Arbeitstagen des Rektors, des ehemaligen Rektors. Und dann hat man ein Instrument erfunden, das heißt das sind sogenannte Berufungszulagen. Das heißt also, man tut so, als ob ein Professor neu berufen wird, dann bekommt er da ein bisschen mehr. In Wirklichkeit waren es ja aber schon Professoren, die jahrelang dort an der Ludwigsburger Hochschule gelehrt haben. Und die Neuberufung bestand nur darin, dass sie in eben ein neues Besoldungssystem hineinkamen. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, das war nicht rechtens, aber die Angeklagten, wie gesagt, die sind der Meinung, das war rechtens.
Also es klingt nicht nach einem Schuldeingeständnis, nach dem, was ich von Ihnen jetzt hier so gerade höre. Aber wenn es tatsächlich dann doch zu einem Schuldspruch kommen sollte in diesem Fall, welche Strafen drohen dann?
Naja, also schwere Untreue, so die Anklage, das ist wirklich strafrechtlich starker Tobak. Wenn man da mal nachschaut, dann sind da Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren möglich. Allerdings, damit rechnet keiner der Prozessbeteiligten, denn die Tat liegt ja schon, oder die mutmaßliche Tat, muss man sagen, liegt ja schon jahrelang zurück, 2011, wir erinnern uns. Aber was Prozessbeobachter auch sagen, eine Bewährungsstrafe könnte da schon rauskommen oder eine hohe Geldstrafe. Aber man muss sehen, es sind 8 Verhandlungstage angesetzt.
Was ist denn mit den Professoren, die ja gewissermaßen von diesen Zulagen profitiert haben? Müssen die auch noch vor Gericht?
Die müssen auch noch vor Gericht, so sieht es die Staatsanwaltschaft vor. Die hat dort Anklage erhoben. Das Verfahren wurde aber vor dem heute begonnenen Verfahren abgetrennt. Und da lautet auch die Anklage nicht auf schwere Untreue, sondern Beihilfe zur schweren Untreue. Aber ja, sie müssen auch vor Gericht. Die Mehrzahl von diesen Professoren, die hat mir gerade einer der Prozessbeobachter erzählt, die lehrt aber in der Tat noch an dieser Verwaltungshochschule in Ludwigsburg.
Der Fall hat ja nicht nur juristische Folgen, wie dieser Prozess heute, sondern auch politische. Ein Untersuchungsausschuss des Landtages hat sich damit beschäftigt und der hat gestern seinen Abschlussbericht vorgelegt. Wie fiel der aus?
Ja, da muss man wissen, der Abschlussbericht und der Untersuchungsausschuss, da ging es um die Nachfolgerin des heute vor Gericht stehenden Rektors. Die wollte nämlich dort groß aufräumen, wollte dieses ganze Zulagensystem wieder zurückdrehen. Dann hat sich die Mehrzahl der Professoren gegen sie gestellt und sie wieder abgewählt. Und das Wirtschaftsministerium hat es letztendlich bestätigt. Und genau das war der Knackpunkt des Untersuchungsausschusses, weil man eigentlich gesagt hat, die baden-württembergische grüne Wissenschaftsministerin Bauer, die hätte da mehr ihrer Fürsorgepflicht nachkommen müssen und die Rektorin sozusagen schützen müssen. Und ob sie das jetzt getan hat oder ob sie praktisch die Hochschulautonomie geachtet hat, so sagt es die Regierungspartei, die Grüne in diesem Ausschuss, das war der große Streitpunkt im Untersuchungsausschuss. Da waren sich die beteiligten Parteien auch nicht einig. Da gibt es eben unterschiedliche Bewertungen. Einig waren sie sich aber in einem Punkt. Diese Zulagen, um die es heute vor Gericht ging, die seien unrechtmäßig bezahlt worden.
Thomas Wagner über den Untersuchungsausschuss und den Prozess zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg. Vielen Dank für diese Infos nach Stuttgart. Bachelor in Wien, Master in Hamburg. Das ist immer noch schwierig. Dabei sollte doch mit der Bologna-Reform vor 20 Jahren auch der Wechsel zwischen den Hochschulen innerhalb Europas einfacher werden. Doch nach wie vor haben Studierende Probleme, auch wenn sie nur für 1 oder 2 Semester ins Ausland gehen wollen. Leistungen werden nicht anerkannt, Studienzeit geht verloren. Eine Entwicklung, mit der sich aktuell auch die Hochschulrektorenkonferenz auf einer Tagung in Freiburg beschäftigt. Dorothee Sobol hat sich dort für uns umgehört.
Ich habe noch keine Studierenden gesehen, der nicht zufrieden war mit seiner Mobilitätserfahrung. Die sagen immer, das war sehr schwer am Anfang, aber das hat sich gelohnt.
Charlotte Tavernier arbeitet an der Universität Straßburg. Sie ist für das EUCOR-Programm zuständig, eine Besonderheit im Dreiländereck Frankreich, Schweiz, Deutschland. Mit EUCOR, the European Campus, haben sich 5 Universitäten aus den 3 Ländern zusammengeschlossen. In so einem institutionalisierten Verfahren läuft es gut. Das sagt auch Juliane Bester-Stilger, die Prorektorin für Studium und Lehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Jeder Student aus diesem EUCOR-Raum kann jede beliebige Lehrveranstaltung an einer der anderen 4 Universitäten besuchen und sie sich anrechnen lassen. Und das geht natürlich nur durch die räumliche Nähe.
Diese Nähe will Bester-Stilger nutzen, um die Anerkennung der Studienleistungen noch einfacher zu machen.
Das würde ich mir wünschen, dass eigentlich das Anerkennungsverfahren wegfällt, weil wir es gar nicht mehr brauchen.
In Freiburg und Basel ist man schon so weit. In den Wirtschaftswissenschaften erkennen die beiden Hochschulen die Studienleistungen gegenseitig an. Seit 2007 gilt in Deutschland die Lissabon-Konvention, die Verfahren zur Anerkennung regelt. Bei der Tagung in Freiburg geht es ganz praktisch um solche Fragen wie: Wo läuft es gut? Wo gibt es Nachholbedarf? Konkret stellt sich diese Frage gerade die Fachhochschule Dortmund. Das Ziel? Der Campus International im Jahr 2025. Katrin Löhr ist Prorektorin für Internationalisierung und Diversity.
Das fängt, sage ich mal, bei einer 2-sprachigen Beschilderung an, dass sich jeder wohlfühlt. Es geht natürlich über die Internationalisierung der Curricula. Wird da eben nicht nur die deutsche Sicht behandelt, wird die Perspektive da aufgeweitet. Letztlich geht es natürlich auch hin zur Website, wenn sich ausländische Studierende, mögliche Lehrende bei uns informieren möchten, dass sie dann da keine Barrieren vorfinden, sondern auch eine ansprechende Website in Englisch bekommen.
Und was sagen die Studierenden dazu? Die FH Dortmund hat sie und das Rektorat an einen Tisch gesetzt. Prorektorin Löhr.
Es wurde ganz klar gefordert, noch mehr Gastdozentinnen und Gastdozenten aus dem Ausland. Es wurde auch als wertvoll angesehen, wenn unsere Lehrenden oft ins Ausland gehen, Erfahrungen teilen, mitbringen. Das hat uns natürlich besonders gefreut, weil das auch ein starker Teil in der Internationalisierungsstrategie darstellt.
Auch an der Tagung in Freiburg nehmen Studierende teil, die Auslandserfahrungen gemacht haben. Bei ihnen lief es überwiegend gut.
Sehr positiv, sowohl die Erfahrung in Norwegen selbst als auch der Ablauf. Ich finde, das Erasmus-Programm ist sehr gut aufgebaut. Man fühlt sich da sehr aufgehoben. Es gibt eine finanzielle Förderung für die Studenten, die sich an das Land anpasst.
Also als Lehramtsstudentin hatte ich gar keine Probleme, weil ich hatte das vorher alles abgeklärt und innerhalb von wenigen Wochen war alles drauf.
Die Studierenden sehen aber auch Probleme und haben Verbesserungsvorschläge.
Die Anrechnung könnte leichter sein bei uns. Die Lehrschüler haben zwar Guidelines auf ihrer Homepage, was ungefähr anrechnet werden kann. Und man hat immer so eine Idee, was geht. Aber niemand kann einem eine feste Zusage machen. Das heißt, es ist schwierig, das Studium zu planen.
Es gibt oft Erasmus-Koordinatoren, die da sehr gut informiert drüber sind. Die Frage ist halt nur, ob man gerade den erwischt oder ob man das vielleicht an der falschen Stelle nachfragt. Auch als Studi ist es oft nicht ganz klar, wo man sowas am besten nachfragt.
Charlotte Tavernier von der Uni Straßburg sieht Lösungsansätze.
Wir müssen die Dozierenden, die Mitarbeiter vernetzen. Wenn sie sich besser kennenlernen, dann arbeiten sie besser zusammen. Und dann ist es auch einfacher für die Studierenden, weil die Ansprechpartner wissen, wovon sie reden und wie das läuft.
Vernetzen und sich kennenlernen. Dazu möchte auch die Tagung der Hochschulrektorenkonferenz in Freiburg einen Beitrag leisten. Katrin Löhr von der Fachhochschule Dortmund.
Das ist auch ganz, ganz notwendig, gerade im internationalen Bereich, dass die Erfahrungen, die gemacht werden, dann auch nicht nur bei einer Person bleiben, sondern dass die dann geteilt werden.
Um die Mobilität von Studierenden geht es auch in unserem nächsten Beitrag, allerdings um eine ziemlich unfreiwillige.
Campus und Karriere. International.
Die sogenannte Soros-Universität hat einen zermürbenden Kleinkrieg mit der ungarischen Regierung hinter sich. Und dieser Kleinkrieg hat Spuren hinterlassen. Inzwischen hat die Hochschule des ungarischstämmigen Milliardärs George Soros das Land verlassen, teilweise jedenfalls. Ihren Lehrbetrieb hat sie nach Wien verlegt. Geforscht wird allerdings in Budapest, denn noch bis 2022 ist die CEU, wie sie ja offiziell abgekürzt heißt, dort akkreditiert. Wie das Modell in der Praxis funktioniert, hat Stefan Oschwart bei einem Besuch der Hochschule in Wien erfahren.
Helle Holzstühle, kleine Vanillekipferl, viel Glas schon. Die Cafeteria soll Willkommen und Offenheit demonstrieren. Vor dem ehemaligen Bankgebäude im Wiener Gastarbeiterbezirk Favoriten weht eine blaue Fahne. CEU, Central European University. Der Lehrbetrieb hat gerade begonnen. Philipp Rambuschek aus Prag sitzt mit einigen Kommilitonen in der Cafeteria. Er macht ein Aufbaustudium, Nationalismusstudien.
Wir waren nur 2 Wochen etwa in Budapest, dann mussten wir einfach umziehen. Mit den Bussen, etwa 200-300 Menschen, auf einmal von der Studentenunterkunft, dann hier nach Wien, ins Zentrum und dann mit den großen Koffern. Und es war auch anstrengend in dem Sinne, dass wir einfach immer studieren mussten. Wir mussten schon alles lesen, Präsentationen vorbereiten und nur in diesen 2 Tagen mussten wir einfach diese Sache mit dem Umzug schaffen.
Am Chaos ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schuld. Er machte der amerikanischen Privatuniversität in Budapest das Leben schwer. Prorektor Livio Mattei beschreibt das Klima der letzten Jahre so. Das war eine sehr traumatische Erfahrung. Vor 3 Jahren erklärte Ungarns Premier dem Publikum im staatlichen Rundfunk, dass unsere ungarischen Professoren Verräter seien. Sie haben Listen von vermeintlichen Vaterlandsverrätern veröffentlicht, nicht nur CEU-Professoren, haben behauptet, dass wir eine Fake-Universität seien oder zu elitär. Wir hatten quasi jeden Tag Steuerfahnder im Haus. Die öffentliche Atmosphäre war sehr vergiftet und dann war da diese Unsicherheit. Können wir bleiben? Müssen wir gehen? Wohin? Wer nicht? Es gab viele Aufs und Abs. Uni-Gründer George Soros ist zur Zielscheibe der Regierung Orban geworden. Jude, reich, liberal. Ein perfektes Feindbild für den Rechtsaußenpolitiker. Dabei hatte Orban selbst einst ein Soros-Stipendium. Seine Hofhistorikerin, sein Regierungssprecher. Sie studierten sogar an der Central European University. Rektor Michael Ignatieff sieht hinter den Anfeindungen eine langfristige politische Strategie. Seit 2010 hat Orbáns Regierung erfolgreich jede Institution in ihrer Unabhängigkeit beschädigt, die eine liberale Demokratie repräsentiert. Das Verfassungsgericht, freie Medien, die Akademie der Wissenschaften. Das begann nicht mit der CEU und wird nicht mit ihr enden. Es geht darum, einen Einparteienstaat in Europa zu errichten. Und das sollte europäische Politiker beunruhigen. Politiker wie den CSU-Mann Manfred Weber, den Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament. Er hatte vor einigen Monaten eine Kooperation mit der TU München vorgeschlagen, um die Eliteschmiede CEU in Budapest zu halten, der ungarischen Regierungspartei Fidesz sogar mit Rauswurf aus der EVP gedroht. Ignatieff sagt heute, Manfred Weber kam nach Budapest, sagte, das CEU-Problem zu lösen sei eine rote Linie für die Wiedereingliederung des Fidesz in die EVP. Bisher habe ich keine Anzeichen gesehen, dass Herr Weber sein Wort hält, aber man kann ja hoffen. 250 Millionen Euro kosten die Übersiedlung und der Betrieb bis 2025 in Wien. Student Philipp und die anderen 600 Neustudenten werden ein anerkanntes Diplom einer amerikanischen Privatuniversität erwerben. Aber die CEU ist noch bis 2022 in Budapest akkreditiert und dort will man sich auch weiter einmischen, mit öffentlichen Vorlesungen etwa. Für die Angestellten und Studenten aber heißt es in diesem akademischen Jahr noch Wanderzirkus.
Dann im Januar fängt das zweite Semester in Budapest an.
Batmans berühmtester Gegenspieler hat endlich seinen eigenen Film. Joker kommt in die deutschen Kinos und ist gleich Thema in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.